Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Vor 80 Jahren wurde eines der vielen Lager des Leidens und des Tötens befreit. Buchenwald. Man würde sagen, das ist ein würdiger Anlass, um zu gedenken und die Lehren für die Zukunft zu ziehen, um noch einmal auch die letzten Überlebenden zu ehren. Und das ist auch passiert. Mario Vogt, der thüringische Ministerpräsident, hat sie in Weimar persönlich begrüßt.
Wir verneigen uns vor Zeev Borger, vor David Mandl, vor Isaac Goldblum, vor Raimund Renault, vor Alojzi Maciak, vor Vasil Sjelnik, vor Andrei Ivanovich Mosinjenko. Es ist uns eine Ehre, dass Sie heute mit uns dieses Gedenken begehen.
Aber im Vorfeld dieser Veranstaltung gab es auch Streit. Die israelische Botschaft hat Druck ausgeübt. Sie wollte den deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm, ein Mann, der kritisch gegenüber der Netanjahu-Regierung ist, nicht als Redner haben. Man muss wissen, Böhm setzt sich seit einiger Zeit schon für ein binationales Israel ein, also ein Staat zwei Nationen, jüdisch und palästinensisch. Die Gedenkstätte jedenfalls lud ihn wieder aus und schon war alles anders. Henry Bernhard ist unser Thüringen-Korrespondent. Wie hat der Streit das Gedenken heute geprägt?
Er wurde nicht oft angesprochen, nicht sehr laut angesprochen, aber er schwebte natürlich darüber. Also der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff war doch fast der Einzige, nein, nicht der Einzige, aber der ihn zuerst direkt auch benannt hat, Herrn Böhm, und hat gesagt, ich kann ihn verstehen, er steht für die universellen Menschenrechte ein, aber ich bin mit ihm mir auch einig, dass wir auch nicht einen Konflikt mit den Vertretern der israelischen Regierung haben wollen, dass wir jetzt nicht gerade mit der sensiblen Frage der Geiseln im Gazastreifen. Und das waren wirklich nur zwei Sätze ganz am Rande. Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat in ihrer Rede dann später beim Gedenken oben im Buchenwald nochmal gesagt, die Gedenkstätte alleine könne entscheiden, wen sie einlade, um dort Reden zu halten. Hat dann auch noch ein Zitat gebracht von Omri Böhm, um nochmal ihre Solidarität quasi mit ihm zu zeigen. Und ganz am Ende gab es auch nochmal so einen kleinen Eklat. Da haben Jugendliche, die aus ganz Europa aufgerufen worden sind, sich der Frage zu widmen, wie sie mit dem Lehren aus dem Nationalsozialismus umgehen. Sie haben von einem Genozid im Gazastreifen gesprochen. Darauf gab es einen Buhrufe im Publikum, das sehr zahlreich erschienen war. Und auch der Chef der Gedenkstätte, Jens-Christian Wagner, ist dagegen vorgegangen, hat gesagt, also wir wollen hier nicht von einem Völkermord sprechen im Gazastreifen. Das ist was anderes. Also das kann natürlich auch in diesem Kontext gesehen werden. Es schwebte schon darüber und hat ja das Gedenken nicht beschädigt, aber doch ein wenig gestört, würde ich sagen, dass es eben um andere Themen ging als um die Überlebenden. Die paar, wir haben ja gerade die Namen gehört, es sind ja nur noch 9, die da waren.
Und die werden ja immer weniger, sehr klar, 80 Jahre nach der Befreiung. Vielleicht noch ein Wort zu Omri Böhm und zu seiner Rede, die dann nicht gehalten wurde, weil er wieder ausgeladen worden war. Die ist ja in der Süddeutschen abgedruckt worden. Was hätte er denn gesagt?
Ja, die Süddeutsche hat sie heute online gestellt, diese Rede, und sie kreist eigentlich um das Erinnern und um dessen Bedeutung, um Menschenwürde und Frieden und die Frage, ob wir überhaupt uns erinnern können, ob das Erinnern genannt werden kann, wenn das nicht für ein Engagement für den Frieden begleitet ist, und zwar Frieden für alle. Und die Frage auch, wem gilt dieses nie wieder? Gilt es nie wieder nur dem jüdischen Volk, oder ist es in seiner universellen Form gültig? Denn nur dann kann es seiner besonderen Formulierung gerecht werden. Also darum kreist Omri Böhm in seiner Rede. Und natürlich schwingt dann auch immer das Vorgehen Israels im Gazastreifen mit. Und deswegen hat ja auch die israelische Regierung da so vehement, ist sie dazwischen gegangen und wollte ihn verhindern als Redner.
Sie haben die Überlebenden erwähnt. Das sind nur noch wenige, natürlich, eben 80 Jahre nach der Befreiung. Naftali Fürst zum Beispiel ist einer von ihnen. Was war von denen zu hören?
So ist es. Naftali Fürst war der einzige von den 9, der heute geredet hat. Er ist 92 Jahre alt, ist als 12-Jähriger befreit worden damals von der US-Armee. Und er hat gesprochen auf Hebräisch oben im Buchenwald und ist dann auch gleich übersetzt worden. Und er hat dann schon ziemlich wichtige Dinge mitgegeben in seiner Rede. Und dann merkt man auch, das sind Worte, die kommen natürlich in dieser Relevanz, in dieser Bedeutung eigentlich wirklich nur von den Zeitzeugen. Die können spätere Redner dann einfach in dieser Eindringlichkeit einfach nicht mehr so bringen. Hören wir doch mal rein.
Ad hayom zeruf bezichroni hamare Bis heute ist das tägliche Bild in meiner Erinnerung eingebrannt. Karren von Häftlingen geschoben, beladen mit Leichen, die aus den Baracken gesammelt und ins Krematorium gebracht und zu Asche wurden. Dies ist ein bedeutender Teil meiner Lebenserfahrung, damals und bis heute noch. Wir sind nur mehr sehr wenige. Bald werden wir Ihnen endgültig den Stab der Erinnerung weitergeben und damit verleihen wir Ihnen eine historische Verantwortung.
Ja, das war Naftali Fürst, als 9-Jähriger in der Slowakei damals verhaftet, 3 Jahre in verschiedenen KZs verbracht und dann mit 12 Jahren befreit, lebt heute in Israel.
Apropos das Weitergeben an die nächsten Generationen. Es ist nun mal so, dass die Überlebenden bald nicht mehr da sein werden und dass die Erinnerung und das Gedenken tatsächlich eine Aufgabe ist für jüngere Menschen, deutlich jüngere Menschen oder vielleicht auch zumindest etwas jüngere Menschen. Was war von denen zu hören, welche Generationen kamen noch zu Wort?
So einiges war zu hören. Also eine deutsch-französische Jugendgruppe zu hören, die dort ein Theaterprojekt gemacht hat in letzter Zeit im Buchenwald. Die haben dort einen sehr ergreifenden Vortrag auch gemacht. Es ist eine Ausstellung zu sehen, also gerade hinter dem Rednerpult war ein Foto zu sehen, wo 4 Kinder wirklich, die befreit waren, gerade zu sehen waren. Und das spricht natürlich einerseits dass es damals in der Zukunft war, aber auch, man blickt auch heute in die Zukunft und auch auf die Gegenwart natürlich. Wie geht man heute mit dieser Lehre aus Buchenwald, aus dem Nationalsozialismus um? Und da hat die jüdische, deutsch-ukrainische Publizistin Marina Weißband gesprochen und hat sich gefragt, was bedeutet das eigentlich, wenn wir sagen, wir kämpfen jetzt gegen den Faschismus, wir kämpfen für eine bessere Welt. Was bedeutet das ganz konkret für uns?
Wir sagen kämpfen, aber was ist dieses Kämpfen eigentlich? Und wann beginnt es? Faschismus wird nicht erkannt, weil wir insgeheim damit rechnen, dass sich am Ende der Demokratie irgendwie die Filmmusik verändert, der Himmel sich bedrohlich grau zuzieht, dass dann Banner ausgerollt werden. Aber das passiert nicht. Wenn der Faschismus kommt, scheint noch immer die Sonne. Die Vögel singen, sie gehen zur Arbeit. Alles ist normal. Nur Transmenschen verlieren ihre Rechte. Und Asylsuchende. Und Immigranten. Und Behinderte. Und Muslime. Und Juden. Und linke Journalisten. Und alle anderen Journalisten. Und ich. Und sie. Und niemandem ist mehr klar, wann es eigentlich zu spät wurde.
Ja, das war Marina Weißband und sie hat in der Rede wirklich auch in noch viel weiteren Sätzen sehr ergreifend dafür geworben, dass man sich jetzt und hier dafür einsetzt, dass Dinge nicht wieder passieren, die damals geschehen sind und dass das unsere Lehre daraus sei. Also mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft.
Gedenken in Buchenwald 80 Jahre nach der Befreiung, nicht ganz ohne Streit, das haben wir auch gehört. Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, vielen Dank.